Auch ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen und begrüßen. Vielen, vielen Dank, dass Sie hier sind. Das Thema heute Abend: Gott hat die Kontrolle auch am Kreuz. Zuerst wollen wir noch mal miteinander stille werden und beten. Herr Jesus, du bist der Sieger von Golgatha. Und lass das heute Abend wieder ganz neu sichtbar und offenbar werden, so wie nur du das kannst. Danke dafür. Amen. Als der Herr Jesus am Kreuz hing und ausrief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da schien es nicht, als wenn Gott alles unter Kontrolle hätte. Als der Herr Jesus am Kreuz hängt, Gottes Sohn, von Folterknechten schlimm zugerichtet, geplagt, ans Kreuz genagelt, verachtet und verspottet, von der Hölle gequält und gepeinigt, da stellt sich schon die Frage: Hat Gott wirklich alles unter Kontrolle? Und es ist auch die Frage, die sich viele Christen stellen: Hat Gott wirklich alles unter Kontrolle, gerade dann, wenn manches so schief läuft? Wenn irgendwie das Böse über das Gute siegt, wenn es so aussieht, wie wenn sich das Gute nicht lohnt, da kann schon die Frage auftauchen: Hat Gott wirklich alles unter Kontrolle? Vielleicht auch in deinem Leben? Und gerade am Kreuz stellt sich doch die Frage: Ist vielleicht Gott doch irgendetwas aus dem Ruder gelaufen? Triumphiert hier nicht das Böse über das Gute? Und wir singen in einem Lied: Wenn wir Not und Elend sehen, können wir oft nicht verstehen, dass es Gottes Wege sind, die wir auf dieser Erde gehen. Ja, in diesem Lied bringen wir zum Ausdruck: Herr, warum all das Leid? Herr, warum all die Not, das Elend? Und wenn wir ganz nüchtern Golgatha anschauen, da muss wahrscheinlich die Hölle in Jubel ausgebrochen sein. Denn jetzt hängt Christus am Kreuz. Da wollten sie ihn doch schon immer haben. Die Hölle muss gesagt haben: Wir haben es endlich geschafft. Ja, die Hölle hat schon immer gelacht. Schon immer wollte die Hölle Gottes Verheißungen zunichte machen, die Erlösung verhindern, die Segenslinie der Verheißung zerstören, das Kommen des Messias verunmöglichen. Ganz am Anfang, da sehen wir: Da ermordet der Kain den gerechten Abel. Die Segenslinie wollte und sollte zerstört werden. Der Kindermord in Ägypten. Damals, als die Königin Athalia fast die ganze Segenslinie des Davids ermordete. Die Königin Esther, der Haman. Auch hier ein Versuch, um Gottes Segen zu verhindern. Bethlehem, der Herodes. Der neugeborene König sollte vernichtet werden. Und jetzt in Gethsemane sehen wir wieder, wie die Hölle alles versucht, Jesus umzubringen. Das Kommen des Erlösers, des Retters, sollte verhindert werden. Und auf Golgatha, so scheint es, jetzt hat es endlich geklappt. Der Heilige Gottes, er ist am Kreuz. Der Sohn des Höchsten, dem Tod ausgeliefert. Der Verheißene in den Fängen der Finsternis. Aber wissen wir, Gott hat auch am Kreuz die Kontrolle. Auch wenn alles ganz, ganz anders aussieht. Das, was nach Niederlage aussieht, ist Gottes Plan. Gott wird nicht überrascht. Gott wird nicht überrumpelt. Das Geschehen am Kreuz von Golgatha ist keine Willkür, kein Zufall und kein Schicksalsschlag. Nein, es ist Gottes Stunde. Es ist die Stunde des Sieges, der Augenblick des Triumphs, die Zurschaustellung des Feindes. Golgatha ist die dunkelste Stunde der Heilsgeschichte, aber gleichzeitig auch, wo das Licht über die Finsternis siegt. Das Kreuz von Golgatha ist ein Paradox. Es ist das schrecklichste Verbrechen, das es je gab, und gleichzeitig Gottes herrlicher Rettungsplan. dass es am Kreuz vom Golgatha dunkel erscheint, dient zur Ehre Gottes, vergrößert den Ruhm und verherrlicht seinen Namen. Und der Schrei Jesu am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So schrecklich dieser auch tönt, ist nicht Ausdruck von Ohnmacht, nicht ein Zeichen, dass Gott die Kontrolle verloren hat oder dass dem Allmächtigen die Zügel entgleiten. Nein, hier sollte der Schlange der Kopf zertreten werden, dem Teufel die Macht genommen. Es ist die Umsetzung dessen, was Gott dem Menschen verheißen hat, nämlich in 1. Mose 3, 15, wo es heißt, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er, der Same, also Christus, wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und am Kreuz erfüllt sich genau diese Verheißung. Christus wird in die Ferse gestochen. Seine Hände, seine Füße durchgraben und gleichzeitig dem Teufel, dem Satan, den Kopf zertreten. Und der Teufel wird mit Waffen geschlagen, die er nicht kennt. Es sind Waffen, die in seinem Arsenal nicht vorkommen. Waffen, die sind ihm völlig wesensfremd, die außerhalb seiner Vorstellungskraft liegen. Nun, wir kennen alle das Waffenlager Satans. Das Waffenlager Satans ist voller Lüge. Ja, er ist der Vater der Lüge. Er ist der Ankläger der Brüder. Der Menschenmörder von Anfang. Hochmut und Rebellion ist sein ureigenes Wesen. All dem setzt Gott seine Waffen entgegen. Und diese Waffen sind so ganz anders. Und diese Waffen wollen wir nun miteinander anschauen. Es sind die Waffen Gottes, die am Kreuz über das Böse gesiegt haben. Wenn wir ein wenig die Größe Gottes ansehen, dann sehen wir im Psalm 145, Vers 3, da heißt es, groß ist der Herr und hoch zu loben. Ja, seine Größe ist unerforschlich. Und auch den Weg über das Kreuz von Golgatha ist unerforschlich. Jesus Christus, der ewige Gott, der Schöpfer, Erhalter des Universums, der Allmächtig, der Ewigseiende, der Herr aller Herren und König aller Könige, weder zeitlich begrenzt noch materiell gebunden, furchtbar in seiner Hoheit und Majestät, in seinem Wesen völlig rein und heilig. Er hat keinen Bezug zur Sünde. Er wohnt in einem unnahbaren Licht. Gar keine Finsternis ist in ihm. Das ist der allmächtige Gott. Und diesem allmächtigen Gott wäre es ein kleines gewesen, die Werke des Teufels mit einem Fingerschnipsen einfach so zu zerstören. Mit einem einzigen Wort Satan zu fällen. Aber Gott wählt einen ganz anderen Weg. Es ist der Weg der Niedrigkeit. Es ist der Weg Christus in menschlicher Gestalt, begrenzt mit menschlichen Bedürfnissen. Es ist der Weg des Christus, er wird Mensch. Er geht den Weg des Gehorsams, den Weg der Demut, der Barmherzigkeit und der Liebe, in Schwachheit und Verachtung. Doch gerade in all diesen Wesenszügen Gottes offenbart Gott seine Macht, seine Allmacht. Es ist ein Paradox. Wir lesen in 1. Korinther 1, 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Die Torheit des lebendigen Gottes beginnt mit dem, Gott wird Mensch. Eine Torheit, die niemand versteht, die niemand begreifen kann, die niemand erfassen kann. Und doch ist es eine Tatsache. Wir lesen in Philipper 2, Vers 6, Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Ein Mensch, Gott wird Mensch, mit Begrenzungen, Schwächen, Nöten. Ein Mensch mit körperlichen Bedürfnissen und räumlichen Einschränkungen. Ein Mensch mit zwischenmenschlichen Abhängigkeiten. Und gerade in diesem Menschsein zerstört der lebendige Gott die Anläufe des Teufels. Er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wir lesen in 1. Johannes 3, Vers 8, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Was für ein Gegensatz! Der Teufel in seinem Wesen ist hochmütig, voller Rebellion. Der Teufel in seinem Wesen ist Hass und Lüge, Aufruhr und Verleumdung, Unreinheit und der Ursprung der Sünde. Dem begegnet der lebendige Gott mit der Schande des Kreuzes. So ganz anders. In der Person, in dem Wesen und Leben Jesu Christi. Es ist nicht die göttliche Allmacht, die sich Satan entgegenstellt. Nein, Jesus in seiner menschlichen Schwachheit. Jesus in seiner menschlichen Begrenzung. Jesus in seiner Abhängigkeit vom Vater. Jesus in seiner Verlassenheit und Not. Jesus in seinem Vertrauen auf den lebendigen Gott. Jesus in seinem Gehorsam gegenüber dem Vater. Und diese Schwachheit, diese Begrenzung, diese Abhängigkeit Jesu ist Gottes Antwort auf Satans Rebellion, Hochmut und Sünde. Ja, in der Schwachheit des Kreuzes begegnet Gott dem Ansinnen des Teufels, und zwar in seiner Heiligkeit. Nun, die Umstände des Kreuzes, die bedeutet Schande, Verachtung, Spott und Hohn. Doch als Jesus inmitten dieses Spottes, inmitten dieses Hohnes, inmitten dieser Verachtung, da ist Jesus Christus in völliger Heiligkeit und Reinheit. Da ist Jesus Christus, da ist kein Schatten. Da ist nicht der Hauch einer Sünde. Als der oberste Richter Jesus begegnet, mit ihm redet, da muss er bekennen, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Und der Hauptmann unterm Kreuz, der die ganze Kreuzung befehligt und beaufsichtigt, er sagt, dieser Mensch, er war gerecht. Gott begegnet dem Hochmut des Teufels in menschlicher Schwachheit, aber in absoluter Heiligkeit und Reinheit. Und selbst das Kreuz, selbst die größte Schande konnte dieser Heiligkeit und Reinheit nichts anhaben. Selbst am Kreuz bleibt Gott derjenige und das, was er ist. Im Psalm 22, ein Leidenspsalm des Herrn Jesus, da lesen wir, aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Am Kreuz von Golgatha begegnet der lebendige Gott Satans Lüge mit seiner Wahrheit. Am Kreuz in dieser Schwachheit manifestiert sich Gott, der die Wahrheit ist. Wir Menschen, wir neigen dazu, in Notsituationen, in schwierigen Umständen, zu Halbwahrheiten oder sogar zur Lüge Zuflucht zu nehmen. Ja, uns in schwierigen Umständen schnell mal in Worte zu verstricken, die wir eigentlich gar nicht sagen wollen. Am Kreuz, in der allergrößten Not, zur Schau gestellt, ausgelacht, in Frage gestellt. Jesus sucht keinen Ausweg. Er bleibt derjenige, der er ist und der er immer war. Er selber sagt über sich, ich bin die Wahrheit. Und am Kreuz wird diese Wahrheit in Frage gestellt, aber glorreich trägt der Herr Jesus die Wahrheit in Person, den Sieg davon. Wir Menschen, wir gleichen alle dem Petrus. Wenn Druck kommt, weichen wir aus. Wenn wir in die Enge kommen, nehmen wir zur Lüge Zuflucht. Aber das Kreuz, die schlimmsten Umstände, die ein Mensch sich je ausdenken kann, die macht gerade Gottes Wahrheit sichtbar. Am Kreuz ist in Jesus Christus alles echt. Am Kreuz ist in Jesus Christus sein Verhalten völlig wahr. Sein Wesen durch und durch die Wahrheit. Und so begegnet der lebendige Gott der Lüge Satans in der Person Jesu Christi am Kreuz in der Wahrheit. Er ist die Wahrheit in Person. Er ist die Wahrheit. Vor Urzeiten hatte der Teufel freiwillig zur Lüge Zuflucht genommen. Wurde zum Vater der Lüge. Doch Jesus bleibt am Kreuz derjenige, der er ist und der er immer war und immer sein wird. Die Wahrheit. Und gerade diese Wahrheit macht die Lüge Satans umso sichtbarer und umso klarer. Satan ist und bleibt der Vater der Lüge. Am Kreuz von Golgatha wird auch Gottes Liebe offenbar. Auch hier wieder ein Paradox. Das Kreuz, das schlimmste Folterinstrument. Von den Persern erfunden, von den Römern perfektioniert. Und am Kreuz, an diesem Folterinstrument, soll Gottes Liebe offenbar werden? Nun, wir kennen das Wort, wo es heißt, dass man schnell einmal sagt, der liebe Gott kennen wir alle. Wir kennen den Ausdruck, wo man sagt, der liebe Gott, aber wisst ihr, Gott ist nicht nur der liebe Gott, sondern Gott ist die Liebe in Person. Und wenn Gott wirklich die Liebe in Person ist, dann muss sich das auch am Kreuz von Golgatha offenbaren. Weil das Kreuz ist der Abgrund des Hasses. Da muss sich diese Liebe zeigen, auch unter den schlimmsten Umständen. In den schrecklichsten Lebenssituationen. Und interessant, am Kreuz von Golgatha bleibt Jesus derjenige, der er ist. Es heißt, Gott ist Liebe. Und am Kreuz bleibt Gott, wer er ist. Er bleibt die Liebe in Person. Und diese Liebe zeigt sich gerade am Kreuz, am Ort des Schreckens. Und er entlarvt damit den abgrundtiefen Hass Satans. Als der Herr Jesus von seinem Freund, von dem Judas, mit dem er 3 Jahre zusammen war, mit dem er miteinander am Tische lag, mit dem er zusammen auch gefeiert hat, dem er das Geld anvertraut hat, also mit diesem Judas wird er verraten. Und da kommt der Judas und er verrät ihn, und zwar mit einem Kuss. Da schaut der Herr Jesus ihn an und fragt in Lukas 22, 48, Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Ausdruck der absoluten, der tiefsten Liebe. Am Kreuz hängend, halb wahnsinnig vor Schmerz, da wendet er, der Gekreuzigte, sich zu dem Gekreuzigten neben sich und verheißt ihm den Himmel. Mit dem Tod ringend, außer Atem. Der Schmerz drückt ihm die Lunge ab. Das Herz arbeitet nicht mehr richtig. Und doch sieht er unter dem Kreuz seine Mutter und vertraut sie ihm, dem Johannes, an. Das Kreuz, der tiefste Hass. Aber gerade in diesem Hass wird Gott der Liebe. Er ist die Liebe offenbar. Während ihm alles genommen wird, selbst das eigene Leben, verspricht er dem einen den Himmel und dem anderen versorgt er mit dem, dass die Altersvorsorge versorgt da ist. Und in all diesen Zusammenhängen wird umso deutlicher, was es heißt in Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. In der Schwachheit des Kreuzes, in der Schande des Kreuzes, besiegt Gottes Liebe den Hass Satans. Was für ein Paradox. Und es kann nur unser Gott. Am Kreuz sehen wir auch die Demut des Herrn Jesus. Im Gegensatz zu dem Hochmut des Teufels. Ich habe schon erwähnt, dass Jesus am Kreuz hing. Da muss die Hölle gejubelt haben. Hämisch gegrinst und in die Hände geklatscht. Denn Satan wollte schon immer seinen Thron über den Thron Gottes stellen. Er wollte höher sein als der Ewige selbst. Er, das Geschöpf, wollte sich über den Schöpfer stellen. Und wir lesen in Jesaja 14, was in seinem Herzen gefunden wurde. Und du sagtest in deinem Herzen: Zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes mein Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Das war und ist der Gedanke Satans gewesen. Das Wesen Satans ist Stolz, ist Hochmut. Und diesem Hochmut und diesem Stolz begegnet Herr Jesus, begegnet der ewige Gott mit der Demut am Kreuz. Mit dem Ort der Schande, mit dem Ort des Fluches, dem Platz des Spottes und des Hohns. Und gerade hier wird gerade in dieser Demut, in dieser Niedrigkeit, wird Satans Hochmut und Stolz umso mehr offenbar. In Jesaja 53, Vers 3, da lesen wir: Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem er das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Über Gottes Wesen, über diesen Verachteten am Kreuz, da lesen wir in Matthäus 11, 29, wie der Herr Jesus selber über sich sagt: Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und gerade am Kreuz wird diese Demut und Sanftmut wird offenbar. Er war wie ein Lamm, das verstummt vor seinem Scherer. Da war kein Laut, kein Rufen, gar ein Nichts. Und dieser Verachtete in seiner Demut, er besiegt in seiner Schwachheit den Stolz und das, was Satan ausmacht. Ja, den Hochmut des Teufels wird offenbar. Hier besiegt das Wesen des Lammes den Drachen, die alte Schlange. Ja, die Demut Gottes in Christus Jesus stellt Satans Hochmut öffentlich bloß. Am Kreuz von Golgatha wird auch Gottes Gehorsam in Jesus Christus offenbar. Satan, er ist der Lügner und Rebell von Anfang. Er ist der Teufel, die alte Schlange. Er ist derjenige, der mit Fäusten gegen den Himmel sich streckt. Und er sagt, dieser Teufel sollte Gott gesagt haben. Er stellt alles göttlich in Frage. So wie wir gelesen haben in Hiob: Ja, du wirst ja nur geliebt, weil du dich schützest. Du wirst ja nur geliebt, weil du jemanden die Treue hältst. Aber du wirst nicht geliebt, weil du Gott bist. Und genau das stellt auch der Satan am Kreuz von Golgatha in Frage. Satan ist Rebellion und Widerspruch gegen alles Göttliche. Und Jesus Christus, er ist so ganz anders als Satan. Satan Rebellion, Auflehnung, Ungehorsam. Und Jesus Christus, er ist Gott. Und er ist völlig und ganz gehorsam. Und zwar freiwillig. ohne Einwände, ohne Zwang, in absolutem kindlichen Vertrauen. Er weiß, Gott ist gut. Gott macht keine Fehler. Er vertraut völlig und ganz darauf, dass Gott gut ist und gute Wege geht. Und deswegen kann der Herr Jesus sagen, was wir lesen im Psalm 40, Vers 9, deinen Willen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Und dein Gesetz ist tief mir ins Herz geschrieben. Ganz bewusst geht Jesus diesen Weg des Gehorsams. Und es heißt in Philipper 2, Vers 8, und er erniedrigte sich selbst. So ganz anders. Der eine wollte den Thron höher über den Thron Gottes stellen. Und Gott in Jesus Christus erniedrigt sich und ist gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und Jesus ist gehorsam auch da, wo er den Weg des Vaters nicht versteht. Wo er an den Rand des Todes gedrängt wie eine Gethsemane, wo er Blut schwitzt. Er wird Wege geführt, die er nicht versteht. Und trotzdem ist Jesus Christus gehorsam. Er vertraut völlig ihm, dem himmlischen Vater. Und er sagt zu ihm, dreimal können wir es nachlesen, in Lukas 22, 42, da heißt es, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dein Wille, Herr, geschehe. Nicht wissen, was kommt, vertraut Jesus völlig ihm. Vater, ich vertraue dir. Deine Wege sind vollkommen. Du hast die besten Absichten. Und in diesen schlimmsten Umständen am Kreuz offenbart Jesus Christus seinen Gehorsam. Er entblößt damit den Ungehorsam Satans, dessen Rebellion, den Aufstand gegen den Höchsten. Und am Kreuz von Golgatha offenbart Jesus Christus auch, wer der Herr über das Leben ist. Es erscheint widersinnig. Doch am Kreuz macht Jesus Christus deutlich, dass er der Herr ist, auch über den Tod. Da, wo der Teufel auftritt, das sind immer Elend, Angst und Not. Da, wo der Teufel auftritt, ist immer Verderben, Krankheit, Sünde, ja schlussendlich der Tod. Die Bibel beschreibt diesen Tod als den letzten Feind. Da, wo Jesus ist, da, wo er der ewige Gott ist, da ist das Leben. Jesus Christus, er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und Jesus Christus hat das zur Genüge bewiesen. Da ist ein junges Mädchen gerade gestorben und Herr Jesus sagt zu diesem jungen Mädchen, Mädchen, ich sage dir, stehe auf. Zu einem jungen Mann, dessen Beerdigung gerade im Gange war, sagte Herr Jesus, junger Mann, ich sage dir, stehe auf. Und der Tote setzte sich auf, fing an zu reden und er gab ihn seiner Mutter. Jesus, er ist der Herr über das Leben. Und zu dem Lazarus, der schon 4 Tage im Grab war, schon stank, sagte Herr Jesus, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus. Der Herr Jesus, er ist der Herr über das Leben. Ja, Jesus ist das Leben in Person. Und jetzt hängt er am Kreuz. Es ist die Stunde der Finsternis, wie Jesus selber sagt. In Lukas 22, 53 sagt der Herr Jesus, aber das ist eure Stunde, die Stunde der Finsternis. Ja, es scheint am Kreuz, wie wenn das Böse siegt. Wie wenn die rechtmäßige Ordnung aufgehoben würde. Wie das Unrecht über das Recht triumphiert. Die Finsternis über das Licht. Der Tod über das Leben. Ja, es scheint, als würde Gott am Kreuz die Kontrolle verlieren. Aber weit gefehlt. Das Gegenteil ist der Fall. Nicht der Tod als der letzte Feind hat das letzte Wort, sondern Jesus Christus, der Siegesheld. Und dieses Drama wird zusammengefasst in dem, was Jesus sagt am Kreuz von Golgatha. In Johannes 19, Vers 30, da lesen wir, als nun Jesus den Essig genommen hatte, da sagte er, es ist vollbracht. Und dann neigt er das Haupt und gibt den Geist auf. Und er sagt an einer anderen Stelle, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und er neigt das Haupt und gibt den Geist auf. Wer hat das letzte Wort? Es ist Jesus Christus. Und mit dem bricht Jesus Christus dem Widersacher das Genick. Er zertritt den Schlange den Kopf. Er nimmt dem Teufel seine Macht. Und er ruft aus, es ist vollbracht. Es ist alles ans Ziel gebracht. Jesus Christus ist. Jesus Christus bleibt der Sieger. Und gerade in der Schwachheit des Kreuzes wird Satan bloßgestellt und entwaffnet. Und zwar mit Waffen, die er nicht kennt, die nicht in seinem Herzen sind und nie in seinen Kopf kommen werden. Und deswegen sagt auch die Bibel in Kolosser 2,15, und er hat die gottfeindlichen Mächte und Gewalten, hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Jesus, er ist der Sieger. Und am Kreuz wird das in herrlicher Weise offenbar. Die Schwachheit Gottes, obwohl Gott das gar nicht nötig hätte, mit einem Schnipsen hätte er Satan vernichten können. Aber nein, Gottes Schwachheit, in Anführungsschlussstrichen, hat den Sieg davon getragen. Es sind die Waffen Gottes, die da heißen Heiligkeit und Reinheit. Es sind die Waffen Gottes, die da heißen Gehorsam, Gerechtigkeit und Wahrheit. Es sind die Waffen Gottes, die da heißen Liebe und Demut. Das Leben, der allmächtige Gott. Und in dieser menschlichen Schwachheit besiegt Jesus Christus den Teufel und sein ganzes Dämonenheer. Zerreißt er die Sündenketten, zertritt er der Schlange den Kopf. In der Schwachheit Gottes am Kreuz siegt Gottes Heiligkeit über die Sünde. Triumphiert Gottes Gerechtigkeit über das Unrecht. Erringt Gottes Liebe den Sieg über den Hass der Hölle. Siegt Gottes Wahrheit über die Lüge des Teufels. Jubelt die Treue über den Verrat des anderen. Herrscht das Licht über die Finsternis. Siegt das Leben über den Tod. Besiegt die Demut Gottes, den Stolz und den Egoismus des anderen. Ja, triumphiert der Gehorsam Jesu über den Ungehorsam des anderen. Gott wird am Kreuz nicht überrascht. Nein, es war von allem Anfang an klar Gottes Plan. Denn das Schwache und das Törichte, das sollte den Sieg davon tragen. Und so lesen wir zum Abschluss, denn das Törichte der Welt, das hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden macht. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zuschande macht. Und in herrlicher Weise wird das offenbar in Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Gott hat die Kontrolle, auch am Kreuz. Und wenn du sein Kind bist, auch in deinem Leben. Amen.